Ich begrüße euch sehr herzlich zu meinem Emotion-Podcast Kasia trifft. Mein Name ist Katarzyna Mohl-Wolf. Ich bin die Gründerin und Chefredakteurin des Frauenmagazins Emotion, das hoffentlich alle von euch schon kennen. Mit Emotion möchten wir euch alle auf eurem Weg der persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung inspirieren, damit ihr ein noch glücklicheres Leben führt und vor allem eins, das zu euch passt. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Kasia trifft. Ich freue mich sehr, in den Räumen von Holy Goldie zu sitzen, weil Franziska von Hardenberg, große Unternehmerin, Gründerin von Bloomingdale's, die viel in ihrem Leben schon erlebt hat, Mutter von zwei Kindern. Und ich freue mich sehr, heute über das Thema How to Move On zu sprechen. Liebe Franzi, schön, dass ich hier sein kann. Ich wollte schon sagen, ja. Schön, dass du da bist, aber diesmal nicht aus den Redaktionsräumen von Emotion, sondern hier in Berlin.
Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Ich würde gerne mit dir heute über deinen Weg sprechen, über das Thema Unternehmerin sein, Unternehmerin und Mutter sein, durch Höhen und Tiefen zu gehen im Leben und so positiv dabei drauf zu sein wie du. Bevor wir starten, würde es mich und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sicher sehr interessieren, wie du deinen Weg gegangen bist, bis du Bloomingdale's gegründet hast.
Ich habe schon sehr früh eigentlich entschieden, dass ich mal ein Unternehmen gründen werde mit 12. Mhm. Und im Grunde hat das eigentlich noch viel früher angefangen. Es gibt die schöne Anekdote, dass ich mit 4 Jahren mit meinen Eltern im Urlaub war, noch mit meinen beiden älteren Geschwistern. Meine kleine Schwester war noch nicht geboren. Und während meine älteren Geschwister Dinge machten, die man im Urlaub normalerweise so macht, habe ich am Strand Muscheln gesammelt und bin dann abends zu meiner Mutter im Supermarkt, habe gesagt, ich brauche irgendwie Filzstifte von ihr. Und die hat sie mir dann gekauft. Und dann habe ich wirklich den halben Abend noch da gesessen, die Muscheln angemalt und bin am nächsten Tag mit dem Körbchen, der Decke und bemalt Muscheln am Strand und habe die für 5 Pfennig das Stück verkauft. Dass meine Eltern sich nicht damals schon wirklich Sorgen gemacht haben, wundert mich total. Das Lustige ist, wenn ich jetzt meine Tochter sehe, die ist jetzt 3,5, würde es mich null wundern, wenn die genau das Gleiche machen würde. Und insofern ist das total schön, wenn man auch so ein bisschen sieht, so ein Stück von einem selbst lebt dann irgendwie auch weiter in der nächsten Generation. Und wahrscheinlich war ich ein ähnlich, wie meine Eltern immer liebevoll sagen, spezielles Kind, wie es meine Tochter jetzt auch ist. Sehr besonders und einfach schon kaufmännisch, ne? Und Peach. Und da hat sich das, glaube ich, schon früh abgezeichnet.
War es ein guter Verkauf der Muscheln? Oder?
Das weißt du, erinnerst du noch? Das erinnere ich jetzt nicht mehr. Aber ich finde halt die Tatsache an sich, weil man das ja oft schwer erinnern kann, wann das eigentlich so begonnen hat. Und ich glaube wirklich, bei mir war das eigentlich schon immer so, das war wirklich einfach in meiner DNA. Und mit 12 war ich mit meinen Eltern in Berlin und die ganze Stadt lag noch ziemlich, ich will jetzt nicht sagen Schutt und Asche, aber es war wirklich ich weiß noch, wir waren damals auf dem Reichstag auf der Kuppel und es war ein Meer von Kränen, auf das man geblickt hat. Es war unfassbar, du hast nur Kräne gesehen und es war wirklich alles andere als schön. Und ich habe zu meinen Eltern gesagt, ich will in diese Stadt, und meine Eltern fanden das etwas verrückt und meinten, ich könnte nicht mein Leben nach einer Stadt ausrichten, aber wie es dann doch immer so war, habe ich mich durchgesetzt und habe dann in Berlin studiert und habe tatsächlich auch mir hier ein Studium gesucht. Und habe hier Marketing- Kommunikationswissenschaften studiert, habe dann auch im Studium direkt nach 2 Wochen meinen Mann kennengelernt. Das ist mittlerweile 14
Jahre. Im gleichen Studium?
Nee, der war ein Semester über mir.
Aha, natürlich.
Okay. Ja. Und dann habe ich noch einen Master gemacht in Amerika und in Ungarn und habe dann sehr früh angefangen zu arbeiten. Habe dann 3 Jahre erstmal angefangen im klassischen stationären Handel in Berlin in einem Unternehmen, das heißt Chelsea Farmers Club, und habe dort, wie ich immer sage, so verkaufen von der Pike aufgelernt, weil ich glaube, es ist eben einfach am Ende des Tages, was wir heute Customer Centricity und diese ganzen Buzzwords nennen, ist am Ende des Tages einfach die Essenz, dass der Kunde König ist und dass es super entscheidend ist, wie man eigentlich mit dem Kunden umgeht. Und das habe ich da wirklich gelernt, und auch einen so der wichtigsten Sätze meines damaligen Chefs, den ich mir immer wieder sage, man darf sich im Leben nie zu fein dafür sein, vor seinem Kunden auf die Knie zu gehen und ihm die Schuhe zuzubinden. Und das ist tatsächlich etwas, was man sich immer wieder vor Augen führen muss. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was mich seit 10 Jahren sehr stark begleitet, dass ich überhaupt keine Scheu habe, vor irgendwelchen Dingen im Unternehmen zu tun. Ob das Klopapier kaufen ist oder ob das Angela Merkel treffen ist, das ist im Grunde für mich ich will das jetzt nicht miteinander vergleichen, aber das sind für mich trotzdem Aufgaben, die gemacht werden. Und da, das mache ich auch gerne. Also es ist wirklich, es gibt für mich eigentlich nichts, was ich nicht gerne mache. Und ich glaube, das ist schon ein bisschen was mich auszeichnet. Und da hat mich die Zeit damals sehr geprägt. Und bin dann danach über einen totalen Zufall zu Rocket Internet gekommen. Ein Freund von mir hatte da damals angefangen. Das war echt eine kleine Bude, die waren gerade im Aufbau. Zalando war gerade frisch gegründet. Und ich bin dann zu einem der weiteren Ventures, die gerade frisch gegründet waren, MyBrands, und habe da angefangen an Tag 10 oder so. Und habe da den ganzen Bereich Operations aufgebaut, habe die ganze Lagerverwaltung aufgebaut. Wir haben einen sehr großen Lager-Outsourcing-Prozess gemacht, haben dann eben wirklich unser ganzes internes Lager, wir hatten hier, das ist auch wirklich heutzutage, kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, mitten in Berlin-Mitte am Alexanderplatz eine 500 Quadratmeter Lagerfläche für Klamotten, von der aus wir versendet haben. Ne? Also wenn man sich das überlegt, was damals eben auch wirklich dann so mit dem Geld passiert ist, ist schon verrückt. Und das habe ich dann gemacht, bin dann, weil Zalando einfach viel schneller wuchs und MyBrands sich weiter finanziert wurde, insofern habe ich das Drama damals schon mal miterlebt. Das war für uns ganz schlimm, weil wir haben das ein Jahr aufgebaut, haben Tag und Nacht gearbeitet und dann war es halt so eine strategische Entscheidung des Investors zu sagen, wir machen Zalando weiter und MyBrands nicht. War dann ja bei Zalando. Was spannend war, weil ich damals war Zalando noch relativ klein, so 250 Leute, und war da auch Head of Operations und hatte dann, glaube ich, mit 25 Verantwortung für 70 Mitarbeiter. Und das ist natürlich schon cool, weil man sehr früh viel Verantwortung bekommt und einfach wahnsinnig viel lernt.
Und merkt, ob es einem Angst macht oder ob es einem total Spaß macht.
Und ich habe total gemerkt, so Management is not my thing. Ja? Ich war wirklich total gelangweilt, weil ich durfte wirklich nur eigentlich Managementaufgaben machen und ich sollte nur die Leute steuern und ich muss halt operativ arbeiten. Also ich bin niemand, der, glaube ich, seine größte Stärke darin hat, andere zu steuern, sondern ich muss mitarbeiten können. Und weil das eben sozusagen nicht so richtig da ging, habe ich dann nochmal gewechselt, war dann bei einem anderen Online-Shop auch aus dem Konglomerat bei Seven Trends, das war so ein ASOS-Klon, und habe da nochmal in ganz anderer Funktion gearbeitet, als Chefredakteurin des internen Magazins, was eine super spannende Aufgabe war, weil ich das ganze Thema intern komplett umstrukturiert habe, habe den ganzen Vertrieb restrukturiert, habe aber auch komplett das Magazin nochmal komplett neu aufgebaut, was super war.
Und Storytelling gelernt hast du ja.
Ja, und das lag mir halt, also dieses Marketing-Thema, das hatte ich dann halt einfach in den letzten Jahren so ein bisschen zurückgestellt. Und das hat mir super viel Spaß gemacht, wieder redaktionell zu arbeiten. Ich schreibe total gerne und wieder so ein kreatives Projekt zu haben, aber trotzdem halt auch wirklich, wir hatten eine Auflage von 100.000 Stück, die müssen auch vertrieben werden. Und insofern war das natürlich schon auch irgendwie eine super spannende Aufgabe und hatte dann tatsächlich zu dem Zeitpunkt die Idee zu Bloomy Days und die ging dann nicht mehr weg. Und dann war das auch damals nicht ganz einfach so mit meinen Chefs, die waren auch eher ein bisschen schwierig, so dass ich dann halt irgendwann beschlossen habe, nee, also ich muss das jetzt machen und da führt kein Weg drum
rum. War das ein Moment oder wie? Also ich weiß selber bei mir, so mit dem Unternehmertum und wirklich springen, also ich erinnere so immer das Gefühl, dass immer größer, also immer stärker geworden ist, doch will keine Angestellte sein, sondern ich bin eigentlich eine Unternehmerin. Und dann habe ich aber so diesen einen Moment, wo ich dachte, das ist es jetzt, ich muss Unternehmerin werden, das geht nicht mehr anders so im Konzern. Wie ist es bei dir gewesen? Ist so?
Also bei mir war das schon ein relativ strategisches Vorgehen, weil ganz viele auch schon Anfang meiner 20er zu mir gesagt haben, du musst was Eigenes gründen, du musst was Eigenes machen. Und ich habe immer gesagt, ich fühle mich noch nicht bereit dazu, ich will noch mehr lernen. Und für mich war halt immer die Möglichkeit dessen, dass es nicht funktioniert, da. Und ich bin da, glaube ich, auch wenn ich sehr optimistisch bin, auch sehr realistisch. Und insofern habe ich immer gesagt, ich will 5 Jahre Arbeitserfahrung haben, damit ich im schlimmsten Fall was habe, worauf ich zurückfallen kann. Und ich will mir auch schon ein gewisses Standing erarbeitet haben, sodass ich auch weiß, wenn ich mir jetzt 25.000 Euro von meinem Vater leihe, um die GmbH zu gründen, dann will ich nicht 100 Jahre brauchen, um das zurückzuzahlen, sondern ich will auch auf ein Gehaltsgefüge zurückfallen, wo ich weiß, ich brauche vielleicht 5 Jahre. Und das war tatsächlich für mich doch ein ganz relevanter und entscheidender Aspekt, warum ich eigentlich den Weg so gegangen bin, wie ich ihn gegangen bin. Und dann hatte ich zum einen Unternehmen in unterschiedlichsten Phasen erlebt. Das heißt also wirklich self-owned, volles eigenes Risiko mit Chelsea Farmers Club, sehr selber unternehmerisch, habe eigentlich wahrscheinlich alles über Brandbuilding gelernt, habe damals auch meine Diplomarbeit geschrieben über Chelsea Farmers Club, weil es eben eine ganz faszinierende Marke ist.
Was haben die gemacht
dann? Die machen so britische Gesellschaftsbekleidung und Reisegepäck und Accessoires, okay, und haben verkaufen Cuts und Smokings. Okay. Und der Christoph Dupinke, dem das gehört, der hat einfach geschafft, in eigentlich so einem stetig rückläufigen Textilsegment eine stetig wachsende Marke aufzubauen, sich so eine Fangemeinde aufzubauen. Und er hatte, wenn teilweise auch absurd, aber halt so gigantische Mantras. Also es ist zum Beispiel, und ich bin eigentlich, war mir der Laden immer so zu spießig, ne, weil es ist schon eher Klüngel und Blusen und so. Und ich brauchte aber halt während meines Studiums einen Job und stand dann bei ihm im Laden. Und da stand dann so ein Schild, und auf diesem Schild in einem Silberrahmen stand: sollte das Personal am Samstag übellaunig sein, nehmen Sie es uns nicht böse, dann waren wir gestern feiern, schade, dass Sie nicht dabei waren, mit freundlichen Grüßen. Ich glaube, das fand ich so lustig, weil es eben immer auf diese sehr humorvolle Art und Weise eben mit diesem ganzen Thema gespielt hat und es sehr viel um die Gemeinschaft ging, diese Community aufzubauen und eben über Events auch Leute zu binden an die Marke. Und da habe ich wirklich unglaublich viel gelernt. Und es war zum Beispiel halt auch immer eines der Mantras: wir sprechen nicht mit der Presse, außer die Presse kommt zu uns. Und es waren halt alles so Dinge, wir haben sehr viele Themen halt permanent gemacht, damit die Presse auf uns aufmerksam wird. Aber wir haben zum Beispiel nie proaktiv jetzt jemanden angerufen oder eine Presse mit Reise rausgeschickt. Okay. Dadurch waren wir aber natürlich viel interessanter. Und das war halt wirklich, also sind sicher viele, viele relevante Themen.
Und kommst du eigentlich aus einem Unternehmerhaushalt oder ist also dir das Unternehmergen in die Wiege gelegt worden? Oder?
Ehrlich gesagt, primär nicht. Okay. Aber ich würde schon sagen, dass mein Vater definitiv ein unglaublich unternehmerisch denkender Mensch ist, der selber, auch wenn er lange Zeit seines Lebens angestellt war, immer unternehmerisch gehandelt hat und auch immer seine Aufgabe als wirkliche Passion und Aufgabe anerkannt hat und nie das einfach nur als Job gemacht hat. Mein Vater hat eine sehr große Karriere gemacht, er ist Arzt und hat dann, als ich nach Hamburg kam, zuerst in Hamburg das Marienkrankenhaus geleitet, als Chefarzt der Frauenklinik und dann sich tatsächlich nochmal vor jetzt 6, 8 Jahren sozusagen selbstständig gemacht, weil er dann die Leitung des Mama-Zentrums übernommen hat. Und ist da jetzt aber raus und jetzt tatsächlich selbstständiger Unternehmensberater.
Oh, wow.
Das heißt, jetzt ist er wirklich komplett selbstständig.
Ist er dir nachgefolgt
in die Selbstständigkeit? Nochmal eine neue Karriere, was ich ganz toll finde, weil er wirklich, glaube ich, da nochmal jetzt so seine Passion gefunden hat und das mit unglaublicher Leidenschaft und fantastisch macht. Und insofern glaube ich tatsächlich, wäre mein Vater wahrscheinlich nicht Arzt geworden und hätte die Karriere so gemacht, die sozusagen ja auch bedingt, wenn man am Krankenhaus ist und forscht und gut ist, dann ist man angestellt, dann wäre er mit Sicherheit Unternehmer geworden. Ja. Genau.
Und er hat dich in dem Moment, als du dann gesagt hast, ich möchte jetzt was Eigenes gründen, zu Bloomy Days kommen wir gleich, hat er dich gepusht und gesagt, mach es oder wie? Hast du überhaupt mit deinen Eltern geredet oder
ja,
wie war es bei dir?
Total. Also es hat mich mein gesamtes Umfeld immer und zu jedem Zeitpunkt in vollem Umfang unterstützt, wofür ich wahnsinnig dankbar bin, aber nie in dem Sinne, dass sie es gepusht hätten. Und das ist halt, glaube ich, für mich unglaublich wichtig und auch einer der Aspekte, der für mich und meine Persönlichkeitsentwicklung entscheidend ist, dass, wenn ich nach Hause komme, es überhaupt keine Rolle spielt, was ich mache. Und das ist in guten Zeiten, wenn man zum Beispiel, ich habe ja Anfang 2017 diesen Salon Privé veranstaltet mit Angela Merkel, wo wir so die führenden,
das ist Höhepunkt,
genau, das war so der Höhepunkt, wo wir so die 440 Tech-Unternehmer eingeladen haben und dann wirklich ich sie 1,5 Stunden interviewen durfte und wir hatten irgendwie das kleine Spannhaus gemietet und es war ein fantastischer Abend, wo man jetzt sagt, okay, also so viel mehr kann eigentlich, also viel krasser wird's jetzt eigentlich nicht. Das war schon wirklich krass und ich komme nach Hause und das ist interessant und die wird natürlich nachgefragt, aber es ist jetzt, man ist jetzt auch nicht irgendwie besser als die anderen drei Geschwister, die zu Hause sind, was ich halt super finde, weil es gar nicht irgendwie sowas gibt von wegen, ja, okay, du bist jetzt krasser oder toller oder sonst was, sondern es ist so total normal. Genauso aber eben auch, wenn es mal nicht klappt oder irgendwas nicht funktioniert, dann ist man auch nicht schlechter. Und das ist eben etwas, was für mich wirklich so unglaublich bedeutsam ist, dass man diese Unterstützung erfährt, die sich aber immer wieder einen einnordet, ohne dass man anfängt, Höhenflüge zu kriegen, aber ohne dass man auch in tiefe Krisen fällt, weil man denkt, jetzt kann ich zu Hause nicht mehr blicken lassen. Also das ist wirklich sowohl in meinem direkten familiären Umfeld, aber auch in meiner Schwiegerfamilie wirklich Wahnsinn. Und also sowohl meine Mutter als auch meine Schwiegermutter hatten wirklich von Woche 1 ein Abo. Haben sehr viele Kartons noch teilweise im Keller stehen und haben das in unglaublich großem Maße unterstützt.
Und wie kam es dann zu Bloomidales? Und eine Frage noch vorab, dein Mann ist auch Unternehmer, in welcher Branche ist er tätig?
Mein Mann ist auch in der Kommunikationsbranche.
Oh, okay.
Und hat lange als Strategiedirektor von einer großen Content-Agentur gearbeitet. Mhm. Und hat sich jetzt auch letzten Sommer mit einer eigenen Agentur selbstständig gemacht, Certain. Mhm. Und die machen Marketingstrategieberatung. Okay.
Also zwei Unternehmer.
Zwei Unternehmer. Okay. Das war aber auch an der Zeit. Okay. Also mein Mann eigentlich, das war halt auch, ne? Wir haben immer, er ist lange angestellt geblieben, damit wir sozusagen auch so ein bisschen die Sicherheit haben, weil ich mit Bloomidales natürlich nie so genau wusste, wie sich's entwickelt. Aber es war immer klar, dass er selber auch gründen will und selber auch unbedingt was machen muss. Mhm. Und insofern freut es mich umso mehr, dass es ein Riesenerfolg ist und die da so gut durchstarten. Okay.
Wie ging es bei dir weiter mit Bloomidales? Du hattest die Idee?
Ich hatte die Idee.
War auch dein Traumblumen?
Ja, es war tatsächlich, also das Thema Blumen war bei mir halt auch schon immer da. Ja, das ist etwas, wo ich gar nicht so im ersten Moment drüber nachgedacht habe, weil ich auch immer nicht so ein Fan bin von, ich mache jetzt mein Hobby zum Beruf und ich mag gerne stricken und jetzt mache ich einen Online-Shop stricken oder so. Also, kann alles funktionieren, aber
Oder den Blumenladen kommt auch. Genau. Das ist ja auch ein großer Traum von vielen Frauen.
Ja, das finde ich mittlerweile, den vom Laden nicht aufwarten. Aber es war tatsächlich bei mir, ich liebe Blumen wirklich schon immer. Es gibt Bücher von mir, die ich mit 6 gemalt habe, so Kinderbücher, wo steht so, Franzi sagt Blume und dann mit Blumenzeichnung. Ich habe Blumen wirklich schon immer geliebt. Und die waren immer so ein total natürlicher Teil meines Alltags. Das heißt, ich habe auch wirklich jede Woche Blumen gekauft und eben nicht nur für zu Hause, sondern auch fürs Büro. Und so ist eigentlich diese Idee etwas weiter immer in meinem Kopf gewachsen, weil zu Zeiten von MyBrands, wo wir da am Alexanderplatz saßen, gab es unten so einen kleinen Vietnamesen im Bahnhof, wo ich jeden Montag frische Blumen gekauft habe. Und am Anfang fanden es immer alle total absurd, dass ich Blumen kaufe. Und irgendwann fanden sie es aber alle total schön, ja. Und dann wurden wir ja übernommen von Zalando. Das war dann über Prenzlauer Berg und ich hatte keinen Blumenladen mehr auf dem Weg ins Büro. Mhm. Und dann ist so langsam die Idee entstanden, wenn eigentlich 90% des normalen Kaufverhaltens ist, dass ich mir Schnittblumen kaufe. Das heißt, ich kaufe mir bunte Tulpen oder ich kaufe mir bunte Rosen oder was auch immer. Aber ich kaufe ja für mich selbst keinen gebundenen Strauß. Warum ist eigentlich 100% des Online-Angebotes ein gebundener Strauß? Das machte für mich überhaupt keinen Sinn, weil alles, was es gab, waren gebundene Sträuße. Und einen gebundenen Strauß verschenkst du, aber kaufst du den nicht selbst. Also ich würde mir jetzt ja nicht irgendwie bei einem Online-Händler einen gebundenen Strauß bestellen. Also gibt's vielleicht Leute, ich würde es jetzt nicht machen. Und somit war eigentlich die Idee zu Bloomidales geboren, zu sagen, wir liefern wöchentlich, 2-4-wöchentlich frische, ungebundene Schnittblumen, Vasen fertig, das war mir halt super wichtig, weil ich stand selber aber eine halbe Stunde in der Küche, um die ganze Blumen fertig zu machen, nach Hause, in der totalen Flexibilität und wir waren damit in vielen Dingen wirklich Pionier. Mhm. Also wir waren wirklich die ersten weltweit, die das angeboten haben. Mhm. Wir waren die ersten weltweit weiß ich nicht, aber zumindest in Deutschland, die ein flexibles Abo-Modell sich überlegt haben. Es gab so einen sogenannten Play-Pause-Button. Das heißt, ich habe halt gesagt, für mich ist es Teil der kompletten Convenience und Customer Experience, dass du die Blumen regelmäßig bekommst, weil wenn du Blumen gerne magst, dann willst du die regelmäßig haben, willst dich nicht drum kümmern. Aber es darf eben kein Abo-Vertrag sein, wo du dich binden musst.
Und du kannst es auch schon verschenken. Das
genau.
Weiß ich auch, weil wir haben auch verschenkt.
Genau, du kannst es verschenken, aber du kannst eben weil's auch sagen, ich bin jetzt 2 Wochen im Urlaub, pausierst oder aus irgendeinem Grund gefällt es mir jetzt doch nicht mehr und du bist sofort raus. Also für mich war halt wirklich einfach nur das so ein zusätzliches Feature, was eben auch spannend war, weil es ganz viele danach dann auch nachgemacht haben. Und ich glaube, wir waren eben mit vielen Dingen da sehr früh dran, die so noch gar nicht eigentlich in der E-Commerce-Welt existierten.
Und es ging ja dann rasant voran und es wurde immer größer und größer.
Genau. Ja, es war dann wirklich ein Erstmal war es super schwierig, weil ich hier überhaupt keine Finanzierung dafür gefunden habe. Also ich war eigentlich relativ sicher, dass ich es nicht fremdfinanzieren lassen will und war dann bei den Banken und wollte mir 100.000 Euro leihen. Hatte halt als Sicherheit aber nur so einen 11 Jahre alten Opel Corsa und 6 Jahre altes MacBook und das wollten die fanden jetzt nicht so wertvoll.
An diese Gespräche und, erinnere ich mich selber auch. Oh, wo sind die total. Immobilien, die man versichern kann?
Ja, und so. Ja, natürlich. Und es war tatsächlich wahnsinnig schwierig. Ich hätte dann irgendwann einen Kredit bekommen über 30.000 Euro, allerdings, das fand ich auch absurd, sollte der bei der Bank verbleiben. Das heißt, für jeden Stift, ich muss jetzt einen Bleistift kaufen, der kostet 2,50 Mark, hätte ich das einreichen müssen, die Quittung, und dann hätten sie mir das Geld überwiesen. Mhm. Und ich so, okay, so kann man keine Verlängerung finden, it's not possible, so. Mhm. Und die schönste Aussage war von einer Bank, die mich anrufen und gesagt hat, ja, also sie fänden mich als Person super und auch der Businessplan wäre sehr gut, sie glauben aber nicht als Produkt, ich sollte mich bitte mit einer anderen Idee bewerben, dann würden sie es gerne prüfen. Eine Bank sagte mir, naja, also wenn Sie eine Currywurstbude aufmachen wollen, dann geben wir das Geld gerne, das verstehen wir, aber Blumen und Internet und Abo, das kann ich, daran glauben wir nicht und wir wissen sowieso auch noch nicht, wie sich dieses Internet entwickelt. So, 2000.
Wie lange es noch geben wird, ja? Wie lange
ist es? Not so long ago, ja. Also, wirklich Wahnsinn. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, dann beantrage ich jetzt aber Gründerzuschuss. Ich hatte 80 Seiten Businessplan, dachte, okay, das müsste eigentlich klappen. Wurde mir dann versagt, weil auch wirklich da O-Ton, es hieß, nee, den bekommen jetzt nur noch Leute, die wirklich sonst auf dem Arbeitsmarkt so gar keine Chance mehr haben und wir sehen eigentlich keinen Grund, ihre Selbstständigkeit zu unterstützen. Sie finden ja sofort einen neuen Job und ich sehe, Leute, ich will Arbeitsplätze schaffen und so. Nee, gar nichts. Und ich war wirklich, ich hatte nichts, ich hatte gar kein Geld mehr. Und dann habe ich eben meinen Vater angerufen und habe gesagt, so, jetzt ist es soweit, ich brauche 25.000 Euro. Und habe dann mir die geliehen, bin dann zum Notar, habe eine GmbH gegründet. Und dann ging's los. Und dann habe ich über einen Freund von einer Finanzierungsmöglichkeit erfahren, nämlich Crowdfunding, was ich damals gar nicht so kannte, habe das dann gegoogelt. Das ist auch so geil. Das ist auch wirklich, wenn ich das im Nachhinein überlege, ist es auch wirklich fast fahrlässig. Ich habe die erste Firma einfach angerufen, die auf Google erschien. Habe denen meinen Businessplan geschickt. Eine Stunde später klingelte das Telefon und die so, ja, okay, du bist dabei. Okay. Und dann dachte ich mir, gut, aber damit das irgendwie funktioniert, muss halt die Website fertig sein, wir brauchen ein bestehendes Produkt, weil sonst ist dieser ganze Effekt verpufft. Und dann hatten wir, habe ich am 1. März die GmbH gegründet und wir hatten Ende Mai das Crowdfunding. Und das war dann wirklich irre, was passierte, weil ich dachte mir, naja gut, ich hoffe, dass es jetzt nicht ewig dauert, aber zumindest, man weiß es ja nicht so genau und das kannte ja auch noch keiner in Deutschland. Wir waren das 12. Crowdfunding Unternehmen in Deutschland, das war total klein noch. Und dann haben wir innerhalb von 93 Minuten 100.000 Euro eingesammelt. Cool. Und das ist wirklich Wahnsinn, was wirklich dann so unser Social Proof of Concept war, dass wir gesagt haben, die Leute wollen dieses Produkt. Und dann ging es eigentlich wirklich so rasant weiter. Wir haben dann Ende des Jahres unsere erste Finanzierungsrunde gemacht, über 500.000 Euro und sind dann weiter stetig gewachsen. Mhm.
Und dann ging es irgendwann leider nicht mehr ganz so, wie du es dir vorgestellt hast. Und das Unternehmen kam in eine Krise aufgrund nochmal im Rahmen einer Finanzierungsrunde.
Ja, es gab mehrere Krisen. Also ich glaube, es ist wirklich, man muss sich das schon vorstellen, also so eine Unternehmer, so ein Unternehmen aufzubauen, ist schon echt ein absoluter Rollercoaster. Mhm. Und es ist wirklich so, dass man mehr als nur einmal kotzend über der Reling hängt. Also es ist wirklich, haben das ja immer so beschrieben wie so eine Schiffsreise. Mhm. Unser Company Statement war Ship is safe and harbor, but that's not what it's built for. Mhm. Was wir ganz schön fanden, aber was tatsächlich auch einfach literally genau das ist, was es ist. Wo man halt wirklich sich überlegt, du bist halt irgendwie auf den 7 Weltmeeren unterwegs und dann kommt halt irgendwie ein Sturm nach dem anderen und du hast wirklich, irgendwie alle haben die Seekrankheit und keiner kann mehr irgendwie das Steuer gerade halten. Mhm. Und du musst trotzdem immer vorne stehen und hier prescht irgendwie die ganze Zeit das Wasser ins Gesicht und musst irgendwie gucken, dass du den Kompass richtig hältst und das Schiff in die richtige Richtung navigierst. Und es gibt natürlich auch wahnsinnig schöne Momente und Momente, die man niemals erleben würde und Strände, die man niemals gesehen hätte, wäre man nicht losgefahren, wo man wirklich dann auch mal denkt, so, das ist jetzt einfach das Beste, was ich jemals erlebt habe. Aber es gibt eben natürlich auch diese super harten Zeiten. Und tatsächlich war es bei uns so, dass wir eigentlich diese super harten Zeiten in 2015 hatten, weil wir das Pech hatten, schon mal an eine Investorin zu geraten, die notariell beurkundet eine Finanzierungsrunde zugesagt hat, hat dann auch ihren Sharepreis bezahlt, hat aber nicht das Aufgeld bezahlt. Okay. Mhm. Und es war 500.000 Euro, was jetzt nicht ganz irrelevant ist, bei einer Runde von 2 Millionen, mhm. was dann schon fehlt, mhm. Mit dem wir aber natürlich gerechnet okay. geplant hatten, weil du musst natürlich auch das Wachstum Cash, zeigen. Klar. Du hast ja mhm. relativ klare auch Wachstumsziele, die du dann erfüllen musst, auch mit dem Geld, was du mhm. eingesammelt hast. Und die uns dann in eine sehr schwierige Lage gebracht hat, weil sie ein knappes Jahr immer versprochen hat, dass das Geld kommt, es kommt, es kommt und es kam nicht. Und wir uns dann, und das war parallel zur Geburt meiner ersten Tochter, wir uns dann das Geld von einem unserer Gesellschafter geliehen haben, der dann auch mit ihr telefoniert hat und sich das hatte bestätigen lassen, dass sie wirklich auch zahlt. Und im Endeffekt dann wirklich sie ausfiel. Okay. Und wir dann halt wirklich in 2015 schon mal schon eigentlich kurz davor standen, mhm. dass wir dachten, okay, jetzt kann es hier eigentlich nicht weitergehen. Mhm. Und da war es halt wirklich bei mir damals, ich kam, also ich hatte schon eine sehr, also keine unkomplizierte Geburt, aber mhm. ich hatte dann einen sehr schwierigen Verlauf, weil ich hatte mhm. so eine Lungenembolie im Wochenbett, ich lag 10 Tage auf der Intensivstation, mhm. aber es war wirklich Horror, so dass ich eigentlich 3 Monate rausgehen wollte und aber nach 3 Wochen wieder im Office saß, weil ich gesagt habe, so nicht, so mhm. nicht, ja. Also jetzt, da war dann wirklich mein Kampfgeist, da war dann die Piraten im Kopf und ich sag, so nicht, Freunde, ja. Also jetzt gehen wir hier noch nicht unter. Und da habe ich dann mhm. wirklich irgendwie gesagt, nee, also jetzt müssen wir mal gucken, wie wir den Karren hier aus dem Dreck ziehen. Mhm. Und dann haben wir echt komplettes Cost-Cutting gemacht, mussten mhm. uns von der Hälfte der Mitarbeiter trennen, haben eine komplette Restrukturierung gemacht mhm. und haben sehr stark uns das Thema B2B angeguckt mhm. und haben dann so Businessboxen entwickelt, wo wir kleine Blumenbouquets in individuellen Farben der Unternehmen angeboten super. Haben. Eine so mit der Idee mhm. eigentlich wirklich gigantisch mit so mhm. einem unfassbaren Potenzial. Wir hatten einfach nur nicht lang genug den Atem. Wirklich zu sagen, du hast am Ende, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, was jeder kennt, magentafarbene mhm. Rosen als Entschuldigungsmanagement bei einem großen Telekommunikationsanbieter. Ja? Mhm. Oder Kundenbindungstool oder whatever. Und dann haben wir eben wirklich die Teams umstrukturiert, haben uns sehr stark auf dieses B2B-Thema eingelassen, weil das eben auch was war, was es so noch gar nicht gab, plus irgendwie das B2C-Thema weiter skaliert, haben einen neuen Investor gefunden, was wirklich der Wahnsinn war, weil nach diesem desaströsen Jahr 2015, dann dieser ausgefallenen Finanzierungsrunde, es war wirklich, also wie Phönix aus der Asche, es war wirklich unfassbar. Und wie haben wir den gefunden? Auch eine spannende Geschichte vielleicht für die Zuhörer. Ich habe ja alles versucht, sämtliche Pitch-Decks, sämtliche mhm. klassischen Investoren, niemand hat irgendwie zugehört also, und niemand hätte uns auch finanziert in der Situation. Und ich war irgendwann so verzweifelt, dass ich mir 10 oder 15 Family Offices rausgesucht also, habe. Und dann habe ich gedacht, okay, was ist das, was am meisten überzeugt, das ist unser Produkt. Mhm. Und dann habe ich den Blumen geschickt Etat. Und habe mhm. das Pitch-Deck ausgedruckt, habe ein persönliches Anschreiben reingelegt, mhm. einen Brief und habe denen das geschickt und der Kontakt hat konvertiert am Ende. Und das mhm. ist wirklich irre, mhm. weil alle haben sich zurückgemeldet mhm. und sich bedankt, was ich auch toll fand und da waren wirklich auch große Namen dabei. Und das war dann wirklich jemand, der anrief und gesagt hat, das finden wir so super. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen ja. dieses Thema, niemals aufgeben, also, sich andere Wege überlegen. Und halt auch, wenn keiner auf deine E-Mails antwortet, dann schreib halt einen scheiß Brief. Ne? Also ich glaube, das ist super wichtig, dass man da wirklich immer wieder sich neue Sachen überlegt. Und genau, und mit Hilfe dieses neuen Gesellschafters konnten wir dann diesen kompletten Twist hinbekommen, haben dann in 2016 unser erfolgreichstes Jahr gehabt, haben 1 Million Euro mehr Umsatz gemacht als geplant. Wir haben unseren ersten wirklich großen Corporate Account dann gewonnen, damals Nespresso. Wir haben 100.000 Boxen versendet an die besten Kunden zu Weihnachten, was fantastisch war, dass die damals in uns vertraut haben, haben innerhalb von 3 Wochen, weil das so kurzfristig war, ein neues Lager angemietet, 500 Quadratmeter, haben 300 neue Mitarbeiter eingestellt, haben im Dreischichtsystem gearbeitet, was wir vorher noch nie gemacht hatten, haben wirklich teilweise Blumen in ganz Europa leer gekauft, also, in Holland an der Uhr, die waren nirgendwo mehr zu bekommen, weil wir die alle hatten. Eine wahnsinnige Geschichte und auch so ein bisschen ein Beispiel für alles ist möglich. Okay. Und wenn du sagst, du kannst nicht innerhalb von 3 Wochen so eine Logistik aufbauen, es ist das möglich. Geht. Einfach auch wirklich mit einem fantastischen Team. Und das war dann wirklich 2016 so ein Wahnsinnsjahr. Und dann haben wir uns eben Ende des Jahres mit unseren Gesellschaftern zusammengesetzt, die, glaube ich, auch beeindruckt waren, ob der sozusagen, ob des Pivots und ob des Erfolgs und waren sehr zufrieden. Wir haben gesagt, wir brauchen jetzt 1,5 Millionen Euro, bis wir profitabel sind. Es macht jetzt keinen Sinn, wir hatten eine Bewertung von 20 Millionen, jetzt rauszugehen und zu sagen, wir wollen jetzt das irgendwie draußen bekommen am freien Markt. Das macht keiner. Lass uns das intern machen. Und dann haben unsere beiden größten Gesellschafter eben gesagt, sie übernehmen jeweils die Hälfte. Der eine bezahlte, wir sind 2017 losgelegt, waren 20% vor Plan, alles super. Hatten dann diese Merkel-Abend, es war alles gut. Und dann ist eben nachdem die zweite Tranche fällig war im März, unser zweiter Gesellschafter ganz plötzlich ausgefallen. Mhm. Und das ist wirklich besonders tragisch, weil wir eben auch ein persönlich sehr enges Verhältnis hatten und eigentlich ein sehr väterliches Verhältnis war unser ältester Gesellschafter. Und dann war es halt wirklich einfach so schwierig, weil wir dann eben gucken mussten, was ist jetzt ein anderes Szenario. Und es gab dann eigentlich nur die Möglichkeit zu sagen, wir machen jetzt eine richtig große Runde. Ich meine, ich habe dann noch auf der NOA gesprochen, eine Woche, bevor ich wusste, dass wir irgendwie Insolvenz anmelden, und habe in einem Pitch-Deck um 10 Millionen gepitcht, weil wir halt gesagt haben, mit der Bewertung, mit dem Standing, mit 7 Millionen Euro Umsatz können wir nicht jetzt eine Million reinholen. Das funktioniert einfach nicht. Und das ist halt eben einfach das Kranke eigentlich, die Metriken auch der ganzen Startup-Finanzierung. Weil wenn man halt im Grunde nicht in dieses Raster passt, dann hast du keine Chance. Ja? Das heißt, wenn du halt zu wenig Geld willst, dann bist du einfach raus
aus dem
Muster. Und bist dann auch nicht glaubwürdig und da interessiert sich dann auch keiner für Profitabilität. Und dann hatten wir tatsächlich von einem russischen VC ein unterschriebenes Termsheet und dachten, okay, krass, jetzt dann machen wir halt die richtig große Nummer und jetzt wirklich Expansion und 10 Millionen. Der hat dann einen Tag vom Notartermin zurückgezogen und es ist halt einfach Shit Happens, ja. Und dann hatten wir natürlich im Vorfeld auch nochmal hier und da die Möglichkeit, nochmal ein bisschen was reinzuholen, aber es wären nochmal 200.000 Euro hier, 200.000 Euro da gewesen. Und dann war es halt doch eine bewusste Entscheidung zu sagen, jetzt gehen wir diesen Weg.
Du hast dich ja dann 2017 sehr mutig, finde ich, entschieden, dann Insolvenz anzumelden. Genau. Und warum? Also man hätte ja auch weiterhin, du hast ja schon sehr viel auf dem Weg geschafft, ja. Man hätte ja durchaus, gibt sicher viele Menschen, die immer wieder sagen, jetzt nochmal weiter, es geht nochmal. Ja. Und was waren so die Beweggründe, dass du gesagt hast, jetzt?
Also ich glaube tatsächlich, es waren mehrere, aber es war am Ende des Tages wahrscheinlich auch ein kompletter Erschöpfungszustand. Und wir haben einfach gesagt, wenn wir eines nicht wollen, wir haben das Unternehmen immer ehrenhaft und unternehmerisch geführt. Wir haben immer unsere Zahlen im Griff gehabt. Wir haben nie irgendwie irgendwelchen Mist gemacht. Mhm. Und wir wollen halt jetzt, auch wenn wir in so eine Risikosituation schlittern, einfach auf gar keinen Fall irgendwas riskieren. Wir wollen eigentlich im besten Fall, dass wir alle auf eine Rechnung bezahlen können, dass wir wirklich irgendwie erstmal in so ein Safe Harbor wieder kommen, weil dieses Schiff ist einfach irgendwie, das hat halt 3 Millionen Löcher. Also, und entweder, wenn uns jetzt halt keiner hilft auf offener See und da irgendwie kein Rettungsboot kommt, dann müssen wir jetzt erstmal wieder einen Hafen ansteuern. Und wir wussten halt, wenn wir vorläufig Insolvenz anmelden, sind erstmal alle Gehälter für 3 Monate gecovert. Und wir auch als Geschäftsführer sind aus der Haftung. Wir wollten auf keinen Fall in so ein Verschleppungsthema. Und insofern haben wir dann eben doch zu einem frühen Zeitpunkt angemeldet, wo wir auch noch viel Geld auf dem Konto hatten, wo man sicherlich noch hätte abwarten können, wo wahrscheinlich hunderte Startups jeden Tag sind an dem Punkt. Aber wo ich dann einfach gemeinsam mit meinem Co-Geschäftsführer die Entscheidung getroffen habe, bis hierhin und nicht weiter. Wir können nicht mehr, wir wollen nicht mehr. Wir sind jetzt einfach irgendwie... wir müssen jetzt erstmal uns neu sondieren und dann können wir überlegen, machen wir eine Restrukturierung, wird es verkauft, wie können wir versuchen, möglichst viele Mitarbeiter, Plätze zu sichern, wie können wir versuchen, die Marke zu sichern, wie können wir versuchen, irgendwie das ganze Thema nochmal weiter leben zu lassen. Aber in der Situation wollten wir einfach erstmal in diesen sicheren Hafen und das bedeutete für uns halt eben zu sagen, wir strecken irgendwie alle Hände in die Luft und sagen, schmeiß uns auf den Boden, wir können jetzt nicht mehr. Und das fühlte sich in dem Moment auch sehr richtig an.
Wie hat sich das Umfeld zu dir verhalten? Das ist ja, du warst ja, sag ich mal, die strahlende Persönlichkeit immer in diesem Start-up-Markt und jeder wollte dich auf der Bühne haben und plötzlich diese mutige Entscheidung dann zu sagen, jetzt nicht mehr weiter, wie?
Also tatsächlich hat sich daran,
wie hast du es erlebt, sozusagen?
Kaum etwas geändert. Ich hatte davor große Angst. Tatsächlich weniger, ob ich jetzt irgendwie auf eine Bühne eingeladen bin oder nicht. Das ist für mich jetzt nicht so relevant. Sondern tatsächlich eher, weil ich weiß, dass ich, glaube ich, ein Vorbild bin für viele junge Frauen. Ich weiß, dass viele auch mittlerweile echt erfolgreiche Gründerinnen und die auch schon große Unternehmen haben, sich so ein Beispiel genommen haben an meinem Weg. Und ich dachte, also vielleicht totale Hybris, aber ich hatte halt so im Kopf und dachte, wenn die das sehen, dass es bei mir nicht funktioniert, dann kriegen die Panik und dann fangen die gar nicht erst an, weil die sagen, wenn die das nicht hinkriegt, dann schaffe ich es niemals. Und deswegen war mir das so wichtig, halt auch total offen und transparent mit der Situation umzugehen. Mhm. Und es war eben lustig, auch wenn Leute gesagt haben, so, oh, so krass, jetzt ist Blumi, der ist pleite. Mhm. Und ich mir dann wirklich immer dachte...
Ich erinnere auch noch den Moment bei uns in der Redaktion, ja, wo wir dachten so, nein, also die Frau, die kann das sein. Und
ja, aber ich meine, man muss sich ja wirklich überlegen, wir waren ja de facto immer pleite. Mhm. Und das ist ja das Absurde an diesem System. Ne? Und deswegen ist es auch so verrückt, dass die Leute eigentlich dann auch denken, das Unternehmen ist gescheitert oder es ist so. Wenn du ein Unternehmen fremd finanzierst und wenn du ein Startup gründest und es ist nicht deine eigene Kohle, kann auch passieren, dass es deine eigene Kohle ist, dann ist diese Möglichkeit des Scheiterns jeden Tag im Raum. Jeden Tag im Raum. Und das darf man sich einfach nicht die Augen davor verschließen. Und mir war das immer klar. Und ich habe immer gesagt, je höher wir kommen, je weiter wir kommen, das ist eine fantastische Reise, aber die kann immer morgen zu Ende sein. Weil wir abhängig sind von Dritten und wir sind nicht die Mann, also wir können nicht auf unsere eigenen Entscheidungen vertrauen. Und insofern war das tatsächlich für das gesamte Umfeld, glaube ich, more shocking, als es für uns irgendwie war. Weil wir ja sozusagen das dann auch bewusst entschieden haben. Und es war dann wirklich ein sehr emotionaler Tag, vor allem, weil ich halt, es gibt so ein paar Sachen, die darum herum passiert sind, die ich nicht erzählen möchte, weil ich, die habe ich aber damals alle auch meinen Mitarbeitern gesagt, weil ich da wirklich komplette Transparenz auch schaffen wollte. Und es ist einfach so, dass ich rückblickend glaube, dass es die richtige Entscheidung war.
Das wollte ich dich gerade fragen. Ist es nach wie vor die richtige?
100 Millionen Prozent. Okay. Und das, was ich gelernt habe in diesen 5 Jahren, ist mit Geld überhaupt nicht aufzuwiegen. Mhm. Und das ist wirklich so unglaublich. Und ich bin so dankbar für diese Erfahrung. Und es ist tatsächlich auch so, dass das ganze Umfeld, ich meine, ich weiß nicht, was hinterm Rücken gesprochen wird. Das kannst du natürlich nie sagen.
Aber niemand,
ja, nee, es ist nicht mal egal, sondern ich glaube tatsächlich, und das ist ganz interessant, und ich glaube, es ist eher so ein Frauenthema auch, es geht nicht um diesen Moment des Hinfallens,
wollte ich gerade sagen,
des Wiederaufstehens. Und es geht eben, genau was du ja auch sagtest, das Thema des Podcasts heute, How to Move On, es geht, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz relevanter Aspekt, wie machst du weiter? Und was auch interessant ist, wenn du dich halt in deinem Leben nicht wie ein komplettes Arschloch verhältst, sondern einfach nett bist, anderen Leuten hilfst, irgendwie guckst, dass du dir auch ein gutes Netzwerk aufbaust, da sagt halt dann auch keiner, die Franzi Hardenberg ist irgendwie die letzte Unternehmerin, die hat als Geschäftsführer voll versagt, die kann halt gar nichts. Sondern im Grunde genommen war es komplett anders, dass so viel Zuspruch kam und so viel, ganz ehrlich, shit happens, kann jedem passieren, aufstehen, weitermachen, alles gut. Von allen Ebenen, ich habe so viele hunderte Nachrichten bekommen, wirklich Wahnsinn, von ehemaligen Investoren, Gesellschaftern, Gesprächspartnern. Es war der Wahnsinn, diese Welle der Solidarität. Und das war wirklich für mich so schön zu sehen, weil ich, glaube ich, schon auch jemand bin, der immer sehr viel versucht zu geben und zu auch im Netzwerk und Leute zu verbinden und zu machen und zu tun. Und ich habe dann so viel zurückbekommen. Und das sind eben einfach Dinge, die helfen einem dann in so einer Situation so unglaublich, weil ich überhaupt nicht eine Sekunde das Gefühl, so ein Failure-Gefühl hatte, sondern ich wie aus so einer Woge, also in so einer Welle der Solidarität getragen wurde und wirklich jeder mir geschrieben hat, was kann ich tun, was brauchst du, was können wir jetzt machen. Und insofern war das wirklich ein, ehrlich gesagt, total schönes Gefühl und gar nicht so ein Gefühl, was ich eigentlich erwartet hatte, dass ich dachte, jetzt kommt so Häme und Spott und so, sondern es war halt null so, weil natürlich ich mich auch in einem Kreis bewege, der eher unternehmerisch geprägt ist. Das heißt, sind alles Leute, die schon mal entweder dasselbe erlebt haben oder selber investieren in Firmen und wissen, dass nicht immer alles funktioniert so. Aber auch in meinem ganzen anderen Freundeskreis und Umfeld war es wirklich einfach für mich das, was ich sehe, 100% Support und eigentlich null negative Auswirkungen.
Das ist ja sehr motivierend an alle Zuhörer, die vielleicht auch überlegen, so mal was auszuprobieren und sich selbstständig zu machen, dass man keine Angst vor dem Scheitern haben darf und dass es jedem immer wieder passieren kann und dass es darum eigentlich gar nicht ankommt. Weil das ist, du sprichst ja auch nicht ganz nicht gerne übers Scheitern, weil du sagst, es geht ja um den ganzen Weg, um das, was man so geschaffen hat.
Ja, weil ich glaube, es gibt, man muss sozusagen immer definieren, was bedeutet Scheitern für einen. Ne? Und für mich ist halt einfach wichtig, dass ich zum einen glaube, dass eine bewusste Entscheidung nie ein Scheitern sein kann, weil es eine Entscheidung der Stärke ist und insofern manche Entscheidungen, es sind harte Entscheidungen, die du jeden Tag als Unternehmer treffen musst und dazu gehört das nun mal auch dazu und es war meine Verantwortung in dem Moment zu sagen, wir gehen jetzt den Weg, der in Deutschland einfach auch rechtlich der richtige ist. Da kann man sich auch nicht wegducken und sagen, ich möchte diese Entscheidung jetzt nicht treffen, sondern das ist dann eben einfach manchmal so. Dafür ist man Geschäftsführer von so einer Firma, dass man, das gehört dazu. Und wenn man das nicht kann und diesen Weg Angst davor hat, dann darf man gar nicht erst anfangen. Und es ist wirklich so, dass die Erfahrungen, die man auf dem Weg macht, so groß sind und so wertvoll, dass sich das für mich auch einfach nach einer wahnsinnigen Reise anfühlt und nicht nach diesem Moment des wir haben nicht erfolgreich verkauft. Und es ist auch interessant, weil ich glaube auch wirklich, wenn ich mir anschaue, wie mein Leben seitdem verlaufen ist, hätte ich verkauft, dann wäre ich heute niemals da, wo ich jetzt bin. Weil ich glaube tatsächlich, dass dadurch, dass ich Bloomy Days so geliebt habe und das so meine DNA war, dass die Leute so enttäuscht gewesen wären, hätte ich das verkauft. Und ich glaube, dadurch, dass wir es alle zusammen verloren haben, war das so eine Kollektivtrauer. Und es war dann eigentlich so ein unfassbarer Support auf meinem weiteren Weg, dass die Leute einfach mir geholfen haben, wieder erfolgreich zu werden und mich da so auch auf so einer Welle zu tragen. Und das finde ich eben so schön, dass man einfach sieht, in der ganzen heutigen Zeit, wo man so viel redet über Mobbing und Hater und so und so. Ich habe ja dann eben angefangen, über Instagram die Leute mitzunehmen und ihnen zu erzählen, eigentlich so meine weitere Reise, weil ich festgestellt habe, nach diesem, damals hattest du schon kurz angesprochen, diesen Brief, den ich halt auf Facebook veröffentlicht hatte, zur Anmeldung der Insolvenz, habe ich festgestellt, wie fantastisch das eigentlich ist, wenn man selber seine Botschaft sagen kann, ne, und mitteilen kann und nicht durch Sprachrohr von Medien das macht, sondern das selber sagen kann.
Mutig und nach vorne geht.
Und genau. Und einfach wirklich mal einfach sagt, wie es ist. Ne? Weil ich habe wirklich in dieser Situation, für mich war völlig klar, dass ich diesen Weg gehe und ich glaube, ich bin auch tatsächlich wahrscheinlich einer der ersten Unternehmer, der so offen mit umgegangen ist und halt wirklich einfach das einmal so dargestellt hat.
Fand ich auch, muss sagen, ganz großartig in dem Moment, weil man ja schon immer das Gefühl hat, diese ganzen Berliner Startups, alle sind wahnsinnig erfolgreich. Total. Und ich glaube so, dass der normalen Frau oder dem Mann gar nicht so bewusst ist, dass ja sehr viele immer wieder von Finanzierungsrunde zu Finanzierungsrunde gehen und das ist einfach, wie du sagst, immer sehr nah auch durchaus auch am Ende ist, aber es wird immer ganz anders so gezeigt. Ich glaube, deswegen war es auch für viele so ein auf der einen Seite ein Schock, das so von dir zu lesen, auf der anderen Seite ganz befreiend auch und hat vielen, glaube ich, so die Angst genommen und zu sagen, das gehört auch mit dazu.
Total.
Und wenn sie es schafft, dann kann ich das durchaus so das Risiko eingehen und dann klappt es oder es klappt nicht, aber es geht weiter, ja.
Das total. So. Und mir war das eben auch so wichtig, weil ich halt auch gesagt habe, wie gehst du kommunikativ mit sowas um? Weil du kannst dich nicht hinstellen, wenn es gut läuft und immer irgendwie groß Bambule machen und Presse und Fotos und weiß nicht was genau, was du sagst. Und wenn es halt mal scheiße läuft, versuchen das unter den Tisch zu kehren und das irgendwie unterm Teppich liegen zu lassen. Und das machen die meisten. Und ich glaube, das ist der größte Fehler, dass man eben als Unternehmer authentisch sein muss und auch als Person versuchen sollte, wirklich möglichst bei sich zu bleiben. Ich werde auch nie vergessen, ein paar Monate später riefen mich zwei Freundinnen an, die auch ein Unternehmen haben, die in der gleichen Situation waren und haben gesagt, wir überlegen jetzt auch einen öffentlichen Brief auf Facebook zu veröffentlichen. Da habe ich gesagt, lass das sein. Weil das einfach nur jetzt von mir das kopiert ist und das werden die Leute euch um die Ohren haben. Ihr müsst euren Weg finden, mit der Situation umzugehen und der kann nur ein anderer sein als das, was ich jetzt gemacht habe. Und ich glaube, das ist wirklich auch ein großer Tipp, dass man sich wirklich überlegt, was ist für mich als Person authentisch. Und wenn man authentisch ist und wenn man ehrlich ist, dann tritt da keiner nach und sagt irgendwie, was bist du denn eigentlich für ein hohler Pfosten? Sondern es ist halt wirklich eher, jeder sagt so, hier ist meine Hand, komm, ich helfe dir wieder aufstehen.
Ich glaube, das ist auch der Erfolg des Instagram-Accounts, also so von, wenn ich ihn so anschaue, also dich kann man ja auch, dir kann man auf Instagram folgen, Sissy Hardenberg, ist deine Adresse, dass du sehr authentisch uns alle mitnimmst in dein Leben, ja, und dass man das Gefühl hat, bei diesen ganz vielen Influencern, die es ja gibt, so da ist jemand, der das wirklich ernst meint und echt sich echt zeigt.
Gell? Lustiger, ich habe neulich eine Freundin getroffen und da haben wir uns auch darüber unterhalten, über dieses Phänomen, weil es ist wirklich, ich habe erst nach Blume Days überhaupt damit angefangen und ich hatte, glaube ich, 500 Follower oder so und habe halt wirklich innerhalb von einem Jahr jetzt über 12.000 Follower mehr, was immer noch klein ist, wenn man sich jetzt große Leute anguckt, aber was für eine, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Privatperson relativ viel ist, vor allem, weil ich nichts dafür tue, was man eigentlich tun müsste, um Follower zu bekommen. Das heißt, ich like keinen anderen Content, ich kommentiere nichts, dafür habe ich gar keine Zeit, sondern es ist wirklich, dass die Leute alle bei mir landen durch Empfehlungen oder weil sie es irgendwo hören oder lesen. Und da ist wirklich eben das Faszinierende, dass ich diesen direkten Austausch mit der Community habe und auch diesen wahnsinnigen Support von der Community bekomme und eben aber auch die Möglichkeit habe, so sehr direktes Feedback zu bekommen zu den Dingen, die ich tue. Und das nutze ich natürlich auch, weil es gibt nichts Besseres, als einfach wirklich den Kunden direkt zu fragen, was er will. Und so ist ja auch die Idee zu Holy Gold beim neuen Unternehmen entstanden, weil wirklich einfach meine Follower mich immer gefragt haben, woher ist dein Schmuck? Wir finden es super schön, wir möchten das auch gerne haben. Und dann eben die Idee.
Kam das Unternehmer gehen wieder raus.
Und ja, also dann das ist muss so ich Moment jetzt da. Mal Firma gründen, genau. Jetzt Schmuck machen. Und es ist wirklich, wirklich verrückt.
Ich wollte dich fragen, bevor wir auf dein neues Unternehmen zu sprechen kommen. Du hast ja sehr viel erlebt. Was macht deiner Ansicht nach eine Unternehmerin aus? Es gibt ja sicher viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die so dir zuhören und denken, okay, eigentlich will ich doch mich auch selbstständig machen, aber mache ich es oder mache ich nicht? Was sind so für dich so die Eigenschaften, die man mitbringen sollte, wenn man Unternehmer werden möchte?
Das Wichtigste ist, ich bin ja immer ein Verfechter zu sagen, wenn du selber noch am Überlegen bist, dann du es nicht. Ja? Also ich bin keiner, der
man kann's nicht lernen.
Ich wäre auch ein schlechter Coach. Ja? Also ich glaube, ich bin niemand, der jetzt wirklich, also ich glaube, ich bin ein guter Coach, mache ich ja auch teilweise, aber ich glaube, ich bin ein schlechter Berater im Sinne von, ich nehme nicht die Leute an der Hand und sage, es wird alles total easy und total rosa, sondern ich bin da schon sehr pragmatisch und sehr ehrlich. Und sag den Leuten schon auch, wenn du da noch zögerst, dann darfst du den Schritt gar nicht gehen, weil der Weg ist so hart und natürlich auch so fantastisch. Deswegen machen wir es. Deswegen tun wir uns das ja alles an, weil es diese Momente gibt wie auch jetzt oder viele schöne Momente. Aber es ist immer zwischendurch wieder auch so herausfordernd und da braucht man halt eine ganze Menge
Begeisterung
und auch ein bisschen Hybris im Gepäck, dass man das durchsteht, dass man wirklich auch davon überzeugt ist, dass man das schaffen kann. Und insofern, glaube ich, gibt es so vier Eigenschaften, die ich so für mich in den letzten Jahren herausgefunden habe, die sehr wichtig sind. Ich glaube, man braucht Mut. Ja, also ich glaube, die Welt gehört den Mutigen. Man muss eben den Mut haben zu springen. Man muss den Mut haben, neu zu denken, anders zu denken, Probleme zu erkennen und sie lösen zu wollen. Ich glaube, dass es sehr hilfreich ist, wenn man eine Leidenschaft hat für ein Produkt, weil gerade bei Frauen, das kann man nicht pauschalisieren, aber ich würde sagen, viele Frauen sind erfolgreicher, wenn sie etwas tun, was ihnen Spaß macht. Ich glaube, das ist bei Männern anders. Männer können, glaube ich, viele Dinge tun, wo sie glauben, sie verdienen viel Geld oder sie retten die Welt oder weiß ich nicht. Aber ich glaube, bei Frauen, die sind sehr viel mehr durch Leidenschaft getrieben. Deswegen würde ich wirklich was empfehlen, weil es eben manchmal so Knüppel hat, von denen man wirklich überzeugt ist. Und das war bei mir halt wirklich bei Blume Days. Jede Woche, ich habe ja immer noch bis zum Schluss die Blumen der Woche selber ausgesucht. Jedes Mal, wenn ich auf dem Großmarkt war, wenn ich die Blumen der Woche gesehen habe, wusste ich, wir tun das Richtige, weil ich dieses Produkt so liebe und es mir so eine Freude gemacht hat, das auszuwählen. Und wenn ich jetzt hier auch schon wieder auf die Blumen gucke, das ist einfach so sehr in mir drin, dass ich das wirklich empfehlen kann. Also Mut, Leidenschaft, Disziplin. Ich glaube, man braucht eine gehörige Portion Disziplin.
Finde ich auch ganz gut. Also man muss schon auch was dafür tun. Ja, also dass viel Gutes kommt, wenn man auch viel tut. Das stimmt leider auch.
Und ich glaube, das ist eben auch was man wirklich nicht unterschätzen darf, wie hart das auch ist und wie anstrengend das auch ist. Und das lohnt sich. Und ich glaube halt, wenn man das in sich drin hat, dann kann man gar nicht anders. Insofern muss man dann einfach gucken, wie man es für sich organisiert. Aber Disziplin ist, glaube ich, da ein sehr wichtiger Aspekt. Und Durchhaltevermögen. Ja, also dass man wirklich einfach sagt, man gibt jetzt nicht bei der ersten Böe auf, sondern man hat wirklich einfach irgendwie schon 800 Seekrankheiten überstanden und dann bei der 801 sagt man vielleicht mal irgendwann, jetzt ist gut. Aber das ist, glaube ich, wichtig. Und Und da kommen wir dann wieder zurück zum Mut, am Ende dann eben auch vielleicht zu sagen, das hat jetzt nicht funktioniert oder das ist einfach
aber
nicht
die Idee. Versucht.
Aber ich habe es versucht. Und ich glaube, das ist, ist super entscheidend. Und wenn ich mir wirklich angucke, wonach, also wie sich mein Leben entwickelt hat nach Bloomingdale's, und das ist, glaube ich, schon auch nochmal so, so wichtig in der Retrospektive, dann bin ich heute wirklich glücklicher, zufriedener, gelassener, mehr in mir wohnt, habe so einen Spaß an den Dingen, die ich tue, mache nur noch das, worauf ich Lust habe. Und bei mir hat es sich wirklich zu 100% eigentlich noch ins Positive verwandelt. Und ich glaube, das ist halt eben eigentlich die wichtige Botschaft, ne? Das auch als Chance zu sehen. Aber da kommen wir wieder zur Disziplin. Ich habe ja kurz nach Bloomingdale's auch meine zweite Tochter bekommen. Auch sehr schwierig, weil es eine Frühgeburt war und wir waren lange im Krankenhaus. Habe aber trotzdem so den Ehrgeiz gehabt, gleich wieder was zu machen. Habe nicht einen Tag irgendwie Elterngeld beantragt, sondern wollte wirklich direkt wieder weiterarbeiten. Und das war ein super anstrengendes Jahr, weil kann sich vielleicht jeder vorstellen, wie es schon ist mit einem kleinen Baby so zu Hause, wenn man dann noch ein Frühchen hat, was natürlich nochmal besondere Aufmerksamkeit braucht. Habe mich davon aber nicht beirren lassen, habe die überall mitgenommen, habe das irgendwie versucht, so schnell wie möglich wieder was Neues zu machen. Und das war natürlich ein super anstrengendes Jahr, aber bin jetzt halt so dankbar dafür, weil ich halt einfach jetzt, wo sie aus dem Gröbsten raus ist, sie jetzt in der Kita ist, so einfach so eine Möglichkeit habe, direkt weiter loszulegen, ohne jetzt in so eine Sinnkrise zu fallen. Was will ich eigentlich tun mit meinem Leben? Und ich glaube, das ist eben auch etwas, von außen sieht man nur die Leuchttürme und den Erfolg, aber wie super anstrengend das auch war, sich sofort wieder so selber am eigenen, an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen. Das war auch wirklich super, super anstrengend, ne? Und hat viel Kraft gekostet, aber hat jetzt eben auch zu dem Punkt geführt, wo ich heute wieder bin.
Der Bloomingdale's, also das Ende war für dich, also ich habe das Gefühl, auch so ein Befreiungsschlag dann auch, oder? So dieses nochmal die Chance zu bekommen, das Leben so zu leben, wie du es vielleicht nochmal auch leben kann, anders leben kannst.
Ich glaube, ich bin ein unverbesserlicher Optimist. Und ich glaube halt einfach wirklich, ich kann in Hundemist treten auf der Straße und ich denke mir noch irgendwie, ja, ist jetzt gut, weil ich reingetreten bin und nicht jemand anders oder so. Also es ist wirklich manchmal schon ein bisschen gestört. Und insofern ist es natürlich auch so, ich habe Bloomingdale's aufgebaut, dass ich das eigentlich mein Leben lang mache und es meinen Töchtern vererbe. Ja? Also ich habe Bloomingdale's immer so gelebt, dass ich gesagt habe, wir wollen kein Startup sein, sondern ein Unternehmen werden. Wir wollen wirklich das so groß
nachhaltig
machen,
Werte schaffen
nachhaltig
können.
Werte. Also ich konnte mir das immer vorstellen, das ein Leben lang zu machen und genauso habe ich es gemacht. Und dann war es aber eben nicht mehr so. Und dann habe ich einfach versucht, das Beste daraus zu machen. Und ich glaube, das ist am Ende wahrscheinlich eine Eigenschaft, die mich da auszeichnet, dass ich diesen Optimismus besitze, aus wirklich jeder Situation zu versuchen, das Beste zu machen und niemals aufzugeben und einfach immer weiterzumachen.
Das wollte ich, dich bringt mich sehr gut zu meiner nächsten Frage. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir alle, also wir Frauen vor allem lernen, darüber zu sprechen, was uns wirklich stark macht. Ja? Also wir neigen ja sehr schnell dazu, sofort zu sagen, was sind meine Schwächen und was muss ich lernen, wo muss ich nochmal besser werden. Aber was macht dich stark? Was macht dich zu einer starken Frau? Was sind deine zwei, drei wichtigsten Eigenschaften?
Es ist schwierig zu sagen. Also ich glaube tatsächlich
also Mut, erstmal so das
sicher Mut, aber ich glaube auch das familiäre Umfeld, dass ich wirklich halt auch diesen ganzen Quatsch machen kann, weil ich von zu Hause so eine Unterstützung auch erfahre und die mich auch da wirklich machen lassen, ja, und ich mich da gar nicht irgendwie, also ich meine, mein Mann hätte jetzt auch sagen können, du, jetzt reicht's, jetzt hast du das da einmal versenkt, das Ding, jetzt gehst du mal schön irgendwie zum Corporate und lässt dich da anstellen und jetzt bringst du mal ein ordentliches Gehalt nach Hause und jetzt ist mal gut mit den ganzen Späßchen. Aber das ist natürlich niemals irgendwie zur Debatte gestanden. Und insofern glaube ich, mein Vater sagt immer, du kannst immer nur eine Baustelle im Leben haben. Ja, entweder beruflich oder privat. Und wenn du beides hast, dann hast du ein Problem, weil dann gehst du unter. Und ich glaube tatsächlich, dass dadurch, dass ich einfach eine sehr stabile private Situation habe, zwei gesunde Töchter, mit meinem Mann schon so lange zusammen bin, auch familiär, wir unglaublich eng sind, mit meinen Geschwistern und meinen Eltern, ist es, glaube ich, einfach etwas, was mir eine unglaubliche Stärke gibt, weil ich das ja auch eingangs schon mal sagte, egal ob es gut läuft oder nicht, ich kann immer wieder nach Hause kommen. Und das ist, glaube ich, etwas, was mir meine Eltern so stark vermittelt haben, dieses, es gibt ja dieses bisschen pathetische Thema, aber dieses so Wurzeln und Flügel. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist aber etwas, was sie wirklich geschafft haben, bei uns allen vier Kindern uns eben Wurzeln und Flügel zu geben und dass man immer weiß, egal was ist, wir können immer nach Hause kommen. Und ich glaube, das ist natürlich irgendwann, wenn man die eigene Familie hat, nimmt man das etwas selbstverständlicher. Mhm. Aber wenn man dann eben nochmal guckt, was sind eigentlich wirklich die Wurzeln, woher man kommt, und da ist das auch so, dann ist das ein Riesengeschenk. Und ich glaube, weil die das so gut ertragen mit mir und
ich mich
da so
ausgeben kann,
ist das tatsächlich, glaube ich, so mein größter Anker, der mir die Stärke gibt, das tun zu können. Und ansonsten muss ich auch sagen, dass ich extrem viel Stärke auch aus meiner Community ziehe, weil ich wirklich so viele Briefe, E-Mails, Nachrichten bekomme, dass es die Menschen motiviert, was ich tue, dass es ihnen geholfen hat, ihr Leben auf eine andere Art und Weise zu sehen, dass sie sich verändert haben. Ich habe neulich, also weiß ich gar nicht, wie das passieren konnte, hat mir eine Followerin geschrieben, durch mich hätte sie jetzt 20 Kilo verloren, was sie sich schon seit 10 Jahren vornimmt. Und weil ich irgendwie immer so dafür stehen würde, dass alles möglich ist, hat sie sich das jetzt vorgenommen.
Wie
und
schön,
ich dachte mir so, also das gibt's doch überhaupt nicht. Also wie kann ich denn zum Abnehmen motivieren, wenn ich immer nur esse und koche und so. Aber das war so spannend, weil es, glaube ich, auch so ganz, jeder zieht sich so das raus, was für ihn selber wichtig ist. Und ich kriege wirklich die wahnsinnigsten Nachrichten von den krassesten Lebenskrisen und wirklich auch aus allen Altersgruppen, aus allen sozialen Schichten, ganz unterschiedlich. Und das ist das, warum ich wirklich jeden Tag weitermache und warum es mir so einen Spaß macht, weil ich einfach finde, wenn ich in so vielen Bereichen Menschen motivieren kann und denen Freude machen kann, und wenn die abends einfach im Bett liegen und sich mal einen Tag angucken und das sie entspannt oder sie denken so, ach cool, oder ach, das finde ich jetzt interessant, dann hat sich das ja schon gelohnt. Und das macht mir wirklich super viel Spaß. Und daraus ziehe ich, glaube ich, auch ganz viel, dass ich so eine tolle Community habe. Und ich glaube, das sind wirklich... und ich glaube tatsächlich auch, dass ich so schnell wieder so ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen konnte, dass ich so beweisen konnte, so das war jetzt kein One-Hit-Wonder. Das war halt für mich schon auch wichtig, gestern. Weil... das kann man halt, also einmal schaffen das schon viele, aber so, ich hatte immer wahnsinnige Angst nach Blumidesk, dass ich nie wieder so eine gute Idee habe. Und damit habe ich mich viel beschäftigt und dachte immer so, ob das jetzt scheitert oder erfolgreich, egal, wenn ich es jetzt verkaufe, was mache ich dann danach? Und ich glaube, das beschäftigt ganz viele Unternehmen.
Ganz viele Unternehmen. Was passiert danach?
So, what's next, ja? Und auch kenne ich viele, die schon verkauft haben. Also das ist ein riesen Issue, weil die sagen, so, und da merkt man auch, Geld macht ja am Ende des Tages auch nicht unbedingt immer glücklich. Ja, dann hat man viel Geld, aber man weiß ja nicht, was man tun soll. Und da muss ich halt wirklich sagen, es geschafft zu haben, jetzt im ersten Jahr nach Blumidesk den 6-fachen ersten Jahresumsatz von Blumidesk zu erwirtschaften, alleine, so ein bisschen mit Baby und von der Paketepackung auf dem Wäscheständer aus, macht mich wahnsinnig stolz und gibt mir auch sehr viel Stärke. Also ich glaube, das ist schon auch nochmal ein wichtiger Aspekt.
Ich wollte dich fragen, wo tankst du auf? Weil auch du brauchst Energie für das Ganze, aber ich habe das Gefühl, es ist sehr viel auch aus dem Feedback der Community. Oder wo ist so dein Moment, wo du sagst, da tanke ich wirklich so meine ganze Energie auf?
Also tatsächlich, wir haben ja vor 2,5 Jahren ein Haus gekauft auf dem Land in Brandenburg. Weil für uns halt einfach so...
Kennen wir alle natürlich, die dir folgen schon.
Und das ist so mein Ort. Okay. Und das ist wirklich interessant, weil egal, wo ich im Urlaub bin oder wo ich bisher war, ich habe immer so ein, ich bin so sehr, sehr, sehr unstet. Ja? Also ich erlebe total gerne Sachen. Und auch wenn ich irgendwo im Urlaub bin, wir haben das schönste Ferienhaus, ich will Ausflüge machen und Sachen machen. Und wir sind da in einer wunderschönen Region, wo man wahnsinnig viel machen kann. Aber dieses Haus ist der erste Ort in meinem Leben, von dem ich nicht weg will. Okay. Und das ist wirklich etwas, wo ich einfach total merke, das ist für mich das absolute Paradies, der totale Ruhepol. Es weiß niemand, wo es ist. Es weiß niemand, wie der Ort heißt. Und je größer das alles andere drumherum wird, desto mehr private wird das auch tatsächlich. Und das finde ich wahnsinnig schön, weil es dadurch auch wirklich so was Oasenhaftes hat. Und das ist total der Ort, also, wo wir auftanken. Und insbesondere im Sommer gibt es einfach keinen schöneren Ort auf der Welt.
Digital Detox, Thema für dich oder geht ja, gar nicht du, mehr?
Das ist so. Ich halte das ja alles für so ein bisschen Quatsch. Mhm. Also ich glaube, es gibt Sonne und solche Menschen wie immer im Leben. Mhm. Und es war schon früher so, dass als ich angestellt war, habe ich trotzdem jeden Tag meine E-Mails gecheckt und habe mich immer in der Verantwortung gesehen, auch zu agieren. Für mich gibt es so etwas wie Urlaub nicht, weil ich weiß, dass ich einfach wissen will, was los ist. Mhm. So. Und für mich ist das aber keine Belastung, sondern für mich wäre es eine Belastung, wenn man mir jetzt irgendwie eine Woche mein Telefon abnimmt und ich einfach nicht wüsste, gibt es irgendwelche Issues, gibt es Themen, wie sieht's mit den Bestellungen aus, habe ich irgendwas vergessen und so weiter und so fort. Und insofern glaube ich, ist dieses ganze Thema etwas, was man individuell entscheiden muss und nicht kollektiv. Ich finde, es wird immer schnell so ein Thema darum gemacht und es gibt jetzt ja gerade auf Instagram bei großen Influencern, dann sagen die so, nee, jetzt mein hier Handy auf Sonntag oder was auch immer. Ich mache das total so nach dem Gefühl. Und wenn ich irgendwie denke, so, ich habe jetzt gerade eine super Bolo gekocht und das finden bestimmt meine Follower cool, dann poste ich das. Und wenn es halt Samstag ist und wenn ich es halt irgendwie das Gefühl habe, ich weiß, das ganze Wochenende krank, ich bin halt nur krank, dann poste ich halt nichts. Also es ist wirklich irgendwie, das ist ja das Schöne, man ist ja selber selbstbestimmt dadurch und ich finde, da muss man einfach auch so ein bisschen irgendwie sehen, man ist erwachsen und sich das selber so ein bisschen einteilen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich es brauche insofern handhabe ich das einfach so spontan nach Gefühlslage.
Sehr gut. Zum Schluss, was sicher auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert, du hast ja auch zwei Kinder, zwei Unternehmer, wie funktioniert das? Es scheint zu funktionieren, du bist ja ein sehr glücklicher Mensch, das kann ich nur bestätigen, immer wenn ich dich jetzt zum zweiten Mal, jetzt nicht immer, wir haben uns ja leider erst zum zweiten Mal heute getroffen, aber sehr, wirklich sehr glücklich ausgeglichen und so bei dir selber.
Also es ist tatsächlich natürlich irgendwie viel Flexibilität, ne, viel Organisation, das ist das, was alle sagen und das ist es aber auch. Also es ist natürlich, gibt es immer wieder Phasen, die sind herausfordernder als andere. Wir haben eigentlich eine feste Babysitterin in der letzten Woche, weil meine große Tochter krank, dann bin ich krank geworden, dann war es nicht so schwierig, weil dann war ich halt mit ihr einfach zu Hause, das ging ganz gut. Dann ist jetzt aber irgendwie mein Mann auch noch krank geworden, die andere war wieder in der Kita, jetzt ist aber die Kleine krank geworden, hat eine Bindehautentzündung und mussten die gestern dann zum Arzt und obwohl mein Mann eigentlich ins Bett gehörte, hat er das dann, weil ich ins Büro musste, dann halt machen müssen und wir versuchen uns da schon so ein bisschen mehr aufzuteilen. Also das ist tatsächlich etwas, was ich jetzt auch mehr aktiv mir wünsche, weil bisher war es wirklich zu 110% meine Verantwortung. Und ich habe mich wirklich eigentlich um alles gekümmert, also noch zusätzlich den Haushalt, die Kinder, den Einkauf und alles. Und jetzt versuchen wir, dass wir ein bisschen in den geregelteren Ablauf kommen, wo wir einen festen Babysitter haben, der an drei Nachmittagen die Kinder holt. Einen Nachmittag hole ich sie, einen Nachmittag holt mein Mann sie. Und wir uns auch versuchen, so Themen wie Einkauf und so etwas ein bisschen mehr aufzuteilen. Und das funktioniert sehr gut in dem Konstrukt, wenn alles gut läuft. Es fängt natürlich an zu wanken, wenn es Reisen dazukommen, wenn Krankheit dazukommt und all diese Dinge. Aber es ist etwas, wo man, glaube ich, auch einfach mittlerweile dann auch zugeben muss, dass man auch Hilfe braucht und nicht auch alles alleine schaffen kann. Ich will immer alles alleine schaffen.
Und man kann nicht alles perfekt schaffen.
Aber es ist tatsächlich so, dass das ganz gut funktioniert. Und ich glaube, was auch vielleicht wichtig ist, ist, dass in meinen Augen Kinder heutzutage auch oft nicht mehr als natürlicher Teil der Familie angesehen werden, sondern teilweise sehr so hochstilisiert werden. Auch durch Instagram werden Kinder natürlich irgendwie sehr in den Vordergrund gerückt und es dreht sich eigentlich alles nur um die Kinder. Und wir sind beide in einem eher konservativen Umfeld aufgewachsen, wo Kinder selbstverständlich waren und auch viele Kinder selbstverständlich waren, es aber eine ganz klare Rangordnung auch in der Familie gab und die war eben die Eltern und dann kommen die Kinder. Und deswegen will ich gar nicht sagen, dass wir jetzt unsere Bedürfnisse über die unserer Kinder stellen. Ich glaube, wir sind da schon sehr viel stärker auf die Kinder eingestellt, als es meine Eltern jetzt vielleicht waren oder die Elterngeneration. Aber es ist trotzdem so, dass wir schon versuchen, den Kindern auch mitzugeben, dass wenn wir in tollen Urlaub fahren, es einfach nicht selbstverständlich ist und dass wir dafür arbeiten gehen und dass wir auch dafür viel arbeiten müssen, damit wir uns auch tolle Sachen leisten können und dass es einfach nicht vom Himmel fällt. Und alles, was mein Mann und ich mittlerweile haben, haben wir uns wirklich hart erarbeitet. Wir arbeiten jetzt beide seit 15 Jahren und darauf sind wir sehr stolz. Und dafür müssen wir aber auch wirklich einfach viel tun. Und ich glaube, da auch meinen Töchtern das vorzuleben und das auch zu zeigen, ist ein unglaubliches Geschenk, was ich hoffe, was sie auch als solches annehmen. Und ich merke das total, gerade bei der Kleinen jetzt auch nicht, aber bei der Größeren, dass sie das auch wirklich versteht. Und sie findet das auch cool und sie findet es auch super, mit Mami ins Büro zu gehen. Und wenn ich am Wochenende halt nochmal kommen muss, um Pakete zu verpacken, dann kommt sie mit und wir helfen. Und
sie begreift, sie lernt es.
Sie lernt das irgendwie mit, ne? Und ich finde das super. Und ich glaube, wir sollten eben da wirklich gucken. Niemand ist da perfekt, aber ich glaube, Kinder brauchen glückliche Eltern. Und wenn die Eltern da glücklich sind und dann eben auch wirklich die Zeit qualitativ und schön mit den Kindern verbringen, dann ist das hat man auch glückliche Kinder und eine glückliche Familie. Und insofern glaube ich, darf man sich selber da nicht so unter Druck setzen. Und ich glaube, man muss einfach für sich das richtige Familienmodell finden. Und ich weiß zum Beispiel, mir folgen super viele Mütter, weil Holy Goldie, die halt auch wirklich ein Produkt für Mütter ist. Und das finde ich auch so spannend, weil es gibt überhaupt nicht so dieses Thema, die arbeitet, ich bin ja jetzt ein Jahr in Elternzeit, also überhaupt, das gibt, das existiert gar nicht, weil wenn mich eins die Mutterschaft gelehrt hat, ist, dass ich so liberal nochmal viel mehr, als ich vielleicht jemals vorher war, geworden bin dadurch, weil ich einfach finde, jeder muss seinen eigenen Weg finden. Und das ist das, was ich auch mal vorhin schon sagte, man muss authentisch sein und dann kann man nur glücklich sein und dann kann man nur zu sich finden, weil wird nicht jeder der Unternehmer und das ist auch nicht für jeden was und das
muss auch nicht
sagen wir, nee, und das ist auch wirklich einfach super anstrengend und das hat mir neulich, also gestern Abend habe ich eine Nachricht gekriegt von einer Followerin, die gesagt hat, sag mal, hast du eigentlich jemanden, der zu Hause deinen ganzen Haushalt und den Einkauf macht? Und habe ich gesagt, nee, habe ich nicht. Und dann meinte die, oh Gott, ich habe eine 25-Stunden-Woche und zwei Kinder und ich bin jetzt schon komplett überfordert und komme gar nicht klar mit meinem Leben. Und da habe ich gedacht, ja, das ist auch überhaupt nicht schlimm. Das ist auch voll okay, weil das ist auch wirklich diesen Pace aufrechtzuerhalten, ist auch fucking anstrengend. Und ich mache das aber gerne, weil es mir halt so Spaß macht. Aber das ist halt wirklich nur das, was ich jedem so sehr ans Herz legen kann. Es lohnt sich nicht, das zu tun für etwas, was man nicht gerne macht. Das heißt also, wenn du das Gefühl hast, du bist mit allem überfordert und hast dann noch einen Scheißjob, Dann quit. Ja. Wenn du aber sagst, ich find's voll geil, weil es bringt mir einfach so einen Bock, dann ist es cool. Und ich glaube halt, das ist so wichtig, dass wir schauen und versuchen, und das ist auch so mein Ziel, dass wir den Frauen versuchen, die Möglichkeit, also oder das aufzuzeigen, dass jeder eigentlich das machen muss, wofür er brennt und wofür die eigene Leidenschaft da ist. Weil ich glaube, dass Frauen ihr Potenzial immer noch nicht genug nutzen und auch oft gerne sich in die Kinder flüchten, weil sie das, was sie vorher gemacht haben, sie nicht erfüllt hat. Und das wäre so mein größter Wunsch, einfach zu sagen, finde eine Aufgabe, die dir so viel Spaß macht und die dich so erfüllt. Und wenn das ist, zu sagen, ich habe zwei Kinder, ich habe fünf Kinder und bleib zu Hause, ist es super. Aber du darfst nicht dann das Gefühl haben, das, was die anderen machen, ist mehr wert, sondern dann ist das meiste wert, weil das ist das, was du gerne machen willst. Und da bin ich wirklich, habe ich den größten Respekt auch für dieses Modell. Und ich finde, es muss nicht jeder Karriere machen und es muss nicht jeder zu Hause bleiben, aber einfach zu sagen, jeder muss das machen, worauf er am meisten Lust hat und was er am besten kann, das ist, glaube ich, die Botschaft, die ich versuche so zu vermitteln.
Vielen Dank. Ein tolles Schlusswort. Eine Emotion-Frau. Ja, flammende Rede. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich riesig, dass du zu unserem Emotion Women's Day kommst am 6. Mai nach Hamburg und dort sehr, sehr, sehr viele Frauen noch mit deiner Botschaft inspirieren kannst und viele Frauen empowern kannst.
Da freue ich mich schon.
Ich möchte euch unbedingt auch nochmal auf holygoldie.com hinweisen, den tollen neuen Shop, das tollen neuen Unternehmen.
Zum Muttertag.
Ja. 12. Mai. Schönes Geschenk.
Wir brauchen nur so 4 bis 6 Wochen für die Produktion. Das ist alles handmade in Germany. Insofern
jetzt gleich loslegen.
Muss man am besten jetzt
loslegen. Genau. Sehr gut. Vielen, vielen Dank für das tolle, offene Gespräch. Es war wirklich sehr inspirierend und hat mich auch nochmal an vielen Stellen weitergebracht. Und bis ganz bald.
Ja, bis bald.
Es kommt noch mehr.
Ja, tschüss.